Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 5-to-9 Club Podcast. Aus einem persönlichen Problem ein Unternehmen aufbauen, das klingt nach einem Traum für viele. Und genau das ist unserem heutigen Gast aus meiner Perspektive zumindest gelungen. Und es kommt noch besser, denn 2024 war er mit seiner Marke sogar bei der Höhle der Löwen und hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Und in dieser Folge sprechen wir mit Dennis Balzer, dem Gründer von Better Be Bold, darüber, wie aus einer Idee Verantwortung wurde, wie er den Schritt von der Sicherheit in die Selbstständigkeit gegangen ist und was es wirklich braucht, um dran zu bleiben, auch wenn der Weg nicht immer gerade verläuft. Dabei soll es um Mut gehen, Zweifel, Entscheidungen und die Frage, wie man aus einem inneren Antrieb etwas aufbaut, was dann wiederum anderen Menschen hilft. Und nach dieser langen Intro, herzlich willkommen, lieber Dennis.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. War bestimmt einiges Wahres dabei und ich hoffe, ich kann auch ein paar spannende Insights geben. Und ja, von daher bin ich sehr gespannt und freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja, Dennis, auch von mir. Schön, dass du zu Gast bei uns im Podcast bist. An die hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt, aber stell dich vielleicht nochmal für die dich nicht kennen, einmal in einem Satz vor.
Ja, ich bin der Dennis Balzer, 37 Jahre jung. Jetzt sagen immer viele böse Zungen, Glatze macht alt. Das kann jetzt jeder da draußen selbst bewerten, ob ich jünger oder älter als 37 aussehe. Ich bin's auf jeden Fall, also die 40 noch nicht erreicht. Verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft im schönen Iserlohn. Wer das nicht kennt, Eishockey-Interessierte kennt vielleicht die Iserlohn Ebers. Das ist hier im schönen Sauerland. Und ja, aus der Ecke komme ich und ein kleiner Heimscheißer, der ich dann doch bin, hat natürlich gesagt, hier bin ich sesshaft und hier gründe ich auch das Unternehmen beziehungsweise die Unternehmen. Und ja, von hier aus betreibe ich Better Be Bold. Davor habe ich ganz lange Müsli verkauft. Also mein Müsli kennt vielleicht der ein oder andere. Das war quasi mein, ja, da habe ich mich ausgetobt 10 Jahre lang, bevor es dann Glatzenbusiness wurde. Und ja, und so ist das Ganze irgendwie ja über die Jahre dann gelaufen.
Sehr schön. Eine Headline könnte lauten, von Müsli zu Glatze.
Die funktioniert, haben schon oft getestet, ja.
Sehr gut. Dann brauchen wir den nicht mehr testen. nimm uns doch einmal mit auf den Weg. Wie genau ist es dazu gekommen? Also was ist der Teil der Geschichte, der dich zu Better Be Bold gebracht hat?
Ja, du hast es am Anfang eigentlich ganz schön beschrieben, eigenes Problem. Also ich würde es heute gar nicht mehr als Problem bezeichnen, aber es ist da was passiert. Und zwar, ja, 8 von 10 Männern sind irgendwie betroffen von erblich bedingtem Haarausfall. Ich gehörte eher zu den 8 und nicht zu den 2. Und so kam es dann irgendwann. Ich habe mir als junger Kerle schon irgendwie die Bundeswehrfotos im Flur meines Vaters angeguckt und gedacht, oh, der sah mit 18 schon ziemlich dünn auf dem Kopf aus und vermutlich wird mir ein ähnliches Schicksal blühen, obwohl man sagt, dass die Vererbungslinie ein bisschen anders ist. Bei mir hat es länger gedauert als mit 18, aber so mit Mitte 20 wurde es dann irgendwie kritisch. Da war ich mit meinem ehemaligen besten Freund auf einem Männertrip auf einem Männertrip auf Bali und da hatten wir so einen ganz coolen Tag auch am Strand und da hat er so ein Foto von mir gemacht, wo ich auf dem Handtuch lag. Ich hatte so nasse Haare und lag mit dem Bauch auf dem Handtuch und als wir dann als ich dann abends ins Hotel kam und die Fotos durchgeguckt habe und diesen Typen auf dem Handtuch gesehen habe, habe ich gedacht, wer ist dieser alte Mann mit dem lichten Haar da auf diesem Handtuch? Und musste per Schrecken feststellen, die Geheimratsecken gehörten zu mir, sie sind mir wirklich vorher einfach gar nicht aufgefallen. Und das war für mich so ein Schockmoment, muss ich schon ehrlicherweise sagen. Und dann war ich, glaube ich, noch 12 Tage auf Bali und die 12 Tage, also die Google-Recherche oder meine Suchleiste, war dann irgendwie voll mit was tun gegen Haarausfall, Koffein-Shampoos, was kostet eine Haartransplantation. Also ich habe irgendwie stark damit beschäftigt, das irgendwie zu retten. Und dann habe ich auch echt 4 Jahre lang mit irgendwelchen Haarwuchsmitteln rumprobiert, erfolglos, wie man heute sieht. Und dann habe ich mich 2020 habe ich mich entschieden, mir eine Glatze zu rasieren. Das war dann wieder im Urlaub. Starker Wind. Wind ist nie gut, wenn du Haarausfall hast. Und dann habe ich mir im Barbershop, bin ich wirklich zu dem Barbier gegangen mit meiner heute Frau, damals Freundin, habe gesagt, un Glatze, por favor. Hab mich ein bisschen angeguckt. Hat er mir erst so ein bisschen auf 6 mm oder auf 9 mm rasiert. Da sah ich dann eher aus wie so ein Junkie. Also das war so Zwischensur. Also was ist das jetzt? Und da habe ich gesagt, mach mal ruhig ein bisschen kürzer. Und das Ergebnis war dann insofern annehmbar, zumindest mit dem, was man aus meinem Gesicht so machen kann, dass ich gesagt habe, passt schon. Und dann war Glatze geboren. Und mit der Glatze kam dann so die Herausforderung, wie so erster Sonnenbrand, Hautirritation, trockene Haut. Und dann entstand so ganz langsam dahinter eine Business-Idee, dass ich für mich nach Lösungen gesucht habe, nichts gefunden habe und mich gefragt habe, gut, ich werde ja wahrscheinlich nicht der Einzige sein, wie groß ist eigentlich dieser Markt dafür? Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Also als ich dann gesehen habe, okay, das ist eigentlich echt ein relevanter Markt und da macht halt keiner was und es ist ja auch ein super geiles, emotionales Thema, was Leute verbindet. Und dann haben wir gesagt, so, das ist geil, das machen wir. Und dann ging das mit der Gründung, Produktentwicklung super schnell. Und mittlerweile haben wir einige Produkte am Markt, das Team ist gewachsen, wir verkaufen weltweit. Also hat sich ziemlich, war nicht einfach am Anfang, aber hat sich gut entwickelt.
Wahnsinn. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich als erstes nachfragen soll. vielleicht mal, was für viele sicherlich auch interessant ist, du hast gerade gesagt, das ging sehr schnell. Was bedeutet das in Monaten gesprochen vielleicht von der Idee bis zur Umsetzung und vor allem, was war das Startprodukt? Also was dürfen wir uns da vorstellen? Heute, okay, viele Produkte am Markt. Ich nehme an, Pflege, Rasierer und alles, was so dazugehört. Was war so der Start?
Der Start war der, also von der Idee zu sagen, hey, da ist ein Markt, das ist spannend. Idee war am Anfang schon Kosmetik. Also da haben wir über Rasierer und Hardware gar nicht nachgedacht, sondern es war wirklich Kosmetik. War vor allem dieses Thema glänzende Kopfhaut, Pflege. Und ich würde sagen, von der Idee von da ist ein Markt hin zu, okay, wir machen das jetzt. Also ich glaube, die GmbH war 3 Monate später gegründet. Also wir haben beim Notar gesagt, okay, wir machen das. Ob das immer der richtige Weg ist, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen soll, aber ich habe immer so das Gefühl, ich bin eher der Typ, dass ich sage, GmbH gründen heißt Geld in die Hand nehmen. Geld in die Hand nehmen heißt, jetzt aufgeben einfach ist teuer. Also du musst dann durch. Und da gibt es auch mal 2 Meinungen. Ich bin immer der Meinung, erzähl es jedem, um dir selber zu machen. Da gibt es ja viele, die sagen so, behalt es für dich. Und weil du wirst ausgelacht, wurde ich am Anfang auch. Aber ich bin immer bei solchen Sachen immer so, dass ich sage, ich erzähle es wirklich jedem bewusst, um mir den Druck zu machen. Und dann habe ich einfach diesen Pressure zu sagen, okay, jetzt ich kann mich jetzt nicht da 6 Monate später wieder hinstellen und dann sagen, ja, ich habe es doch gewusst, sondern dann muss ich halt liefern. Und genauso habe ich es dann wirklich gemacht. Und dann war wirklich wirklich Brand, CI, also fängst am Anfang, ist es ja alles sehr unkonkret, ne? Du hast ja erstmal irgendwie eine grobe Idee. Ich hatte von Kosmetik auch überhaupt keine Ahnung, ne? Also wie füllt man das ab? Ja, bestelle ich mir jetzt Rohstoffe selber? Fülle ich das irgendwie zu Hause im Keller ab? Brauchst du einen Lohnabfüller? Marke, was macht man da? Deutsch, Englisch, wo willst du hin? Also das sind ja 1000 Fragestellungen am Anfang, wo du erstmal irgendwie dich sortieren musst. Und dann ging es aber dann doch relativ schnell. Und ich würde sagen, so von die Idee ist so entstanden November 2020 oder September 2020, Spätsommer. Und dann das erste Produkt war, 8 Monate später waren wir wirklich live. Und es war kein, also was wir nicht haben, ist es kein White-Label-Produkt oder so, sondern wir haben den Duft selbst entwickelt, die Rezeptur selbst entwickelt. Also die komplette Entwicklung wirklich selbst gemacht. Und dann stehst du ja auch schon vor so Themen wie Packmittel, ne, wird's eine Tube, wird's ein Tiegel, wo kriegt man die her, Lieferanten, kostet das, sind das okaye Preise, was für Mengen machst du? Also das ist schon, fällt uns heute natürlich alles viel, viel einfacher, wenn du das Netzwerk hast, aber wenn du in eine Branche kommst, von der du überhaupt keine Ahnung hast, dann ist das am Anfang schon erstmal so ein Berg und du denkst, scheiße, wo fange ich an?
Ne? Ja, hast du das alles neben deinem Hauptjob, #Müsli, gemacht oder warst du da sozusagen schon voll dabei und hast gesagt, ich steig aus, mache mich jetzt selbstständig und gründe da was?
Nee, ich war zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer bei meinem Müsli. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine 40-Stunden-Woche gehabt, sondern schon ein bisschen mehr gearbeitet. Und ich habe wirklich die Brand, das Sourcing, also gekündigt, also raus bei meinem Müsli bin ich erst im Sommer 2020. Also dieses Jahr habe ich wirklich komplett zweigleisig gefahren. Das heißt, ich mir wirklich, das ist jetzt kein Gelaber, sondern ich habe mir wirklich jeden Tag um 4.30 Uhr einen Wecker gestellt, habe halt quasi von 4.30 Uhr bis 8 Uhr morgens Better Be Bold gemacht, dann zwischendurch, was halt so geht, wenn du mal irgendwie einen Slot hast und dann Abendstunden und Samstag, Sonntag. Also ich habe halt wirklich jede freie Sekunde gearbeitet. Also Hobbys in der Zeit gab es einfach nicht. Und derzeit haben wir wirklich komplett das Produkt auch so weit gebracht, dass wir eine Müller-Listung und eine Douglas-Listung hatten. Das war dann für mich so der Punkt, wo ich sage, wir haben es ja noch irgendwie keinen Euro Umsatz gemacht, sondern nur die Zusagen, dass wir da reinkommen. Und der Shop war live. Und überhaupt natürlich nicht irgendwie eine Sicherheit in Form von, du bist jetzt irgendwie finanziell abgesichert oder bist auf einer Umsatzbasis. Aber da habe ich halt gesagt, okay, wenn ich es halt hinkriege, in so kurzer Zeit in zwei große Handelsketten reinzukommen, dann ist das, glaube ich, Sicherheit und Vertrauen genug, dass ich das wagen kann. Und meine Frau stand da auch immer hinter mir und hat gesagt, mach das und wir werden schon nicht hungern. Und dann haben wir gezogen und dann habe ich mich aber committed, wirklich zu sagen, fulltime, ich mache nichts anderes mehr.
Ja. Mich würde noch interessieren, ob es irgendetwas am Anfang gab, was dir so eine Orientierung gegeben hat, weil ich es schon beeindruckend finde, wie schnell du mal losgelöst von Markenname, womit man sich ja auch monatelang befassen kann, ja, dem CI und die ganzen Formula für die Produkte, davon war ganz abgesehen. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Tempo, was du da hingelegt hast und Respekt dafür, dass du das auch zeitlich so durchgezogen hast und hoffentlich körperlich überstanden hast, ohne nachträglich da was von mitzunehmen. Gab es da irgendetwas, was die Orientierung gegeben hat, dass das alles so schnell geklappt hat? Oder auch mit Hinblick auf, wenn jetzt andere da stehen und sagen, boah, das ist ein Riesenberg, keine Ahnung, wo fange ich da an? Wie hast du das gemacht?
Priorisierung halt einfach, ne? Also ich kann sagen, bestes Tool der Welt, Asana. Also einfach die Klarheit reinbringen, ne? Also irgendwie versuchen, in diesem ganzen Chaos, den man im Kopf hat, irgendwie versuchen, das zu dokumentieren und dann ganz viel versuchen, irgendwie am Anfang zu mindmappen, zu sagen, so, was sind wirklich die ersten Themen? Was ist erstmal grundlegend? Was ist so auch so ein bisschen Spielerei? So sag, man kann sich am Anfang in so Details auch so verlieren, ne? Also auch in der, man kann's ja 6 Monate lang über den Farbton diskutieren, ja? Also, aber da bin ich vom Typ her, glaube ich, schon auch eher so der pragmatische Typ, eher so 80-20. Und mir hat das am Anfang extrem immer wieder geholfen zu sagen, okay, lass uns immer wieder in Sprints denken, lass uns Tools nutzen, lass uns irgendwie klar definieren, was wir wollen, bis wann. Und halt auch einfach vielen Netzwerken, ne? Also ich hätte das ohne ganz viele Leute in meinem Netzwerk auch einfach nicht geschafft, ne? Indem man einfach auch selber nicht zu stolz ist, zu sagen, oh, ich traue mich jetzt nicht, irgendwie eine doofe Frage zu stellen, sondern zu sagen, so, ich weiß es halt nicht, aber ich kenne jemanden, der könnte mir da vielleicht helfen. Und ich habe am Anfang dann auch irgendwie über Kontakte irgendwie rumgefragt, kennst du irgendwen, der in der Kosmetikbranche unterwegs ist? Kennst du irgendwen vielleicht von Douglas? Und habe mir dann halt irgendwie Intros machen lassen und war mir auch nicht so schade, ich aus heutiger Sicht saudoofe Fragen zu stellen, ne? Also, oder die erste Präsentation so an die Lohnhersteller, also ja, eigentlich, dass die mir geantwortet haben, ist eigentlich wunderbar, ne? Also, aber weil da so einfach so Dinge drin waren, wo ich aus heutiger Sicht drauf gucke mit Kosmetikverständnis und denke mir, ey, was müssen die gedacht haben, was ich für ein Depp bin halt, ne? Und ja, und das war, glaube ich, so das Thema. Fokussierung, ganz viel Fragen, ganz viel Netzwerken und immer wieder sich die Frage stellen, so, was sind jetzt die Next Steps? Das war, dass du ein marktreifes, dass die Marke rund ist und dass du ein marktreifes erstes Produkt hast, dass du sagst, ich kann es wirklich mal testen, ne? Weil sonst bist du zu lange immer in diesem hätte Fahrradkette Kosmos und du fragst dich, aber ich wollte relativ schnell am Markt sein, verkaufen und einfach das Feedback der Kunden irgendwie auch haben. Und nachbessern kannst du jederzeit. Ne?
Mhm. Guter Punkt, ja, interessant. Ich könnte jetzt noch zum Start wirklich dutzende Fragen stellen, aber ich will mich da ein bisschen fokussieren, weil ich habe mich ja, oder wir haben uns ja vielmehr natürlich auch ein Stück weit vorbereitet, mit dir heute zu sprechen. Und was ich nicht gefunden habe, ist eine Begründung zum Namen. Den finde ich, ich persönlich habe immer total spannend bei Unternehmensgründungen, wie man auf den richtigen oder vermeintlich richtigen Namen kommt. Gibt es dazu eine Geschichte zu Better Be Bold?
Gibt's in der Tat. Also für uns war einmal ganz klar, wir glauben schon, dass Better Be Bold, also dass du mit Glatzenpflegeprodukten nur richtig groß werden kannst, wenn du es international machst. Weil nur Dach ist dann, ich sag mal, es reicht dann vielleicht für 10, 15 Millionen Umsatz, aber wenn du richtig groß werden willst, brauchst du einen englischen Markennamen, weil du einfach internationalisieren musst und das ist mit einem deutschen Namen halt immer ein bisschen schwieriger. Also das war eine Grundfrage am Anfang. Und dann haben wir gesagt, irgendwie was so mit so mit Glatze, so irgendwie so ein bisschen plump. Aber was gehört dazu, sich eine Glatze zu rasieren? Ganz viel Mut, ne? Und wenn man das Wort bold übersetzt, dann heißt es so viel wie mutig, kühn, tough. Und dann haben wir gesagt, better be bold. Und das ist ganz lustig, es ist halt in dem Kosmos dann ein Wortspiel, aber wir haben immer mal wieder auch so Schlaumeier oder so, die uns dann so bei Facebook unter die Ads schreiben, ihr könnt ja gar kein Englisch, bold heißt ja bald, also mit A geschrieben. Aber in dem Fall hat die Person natürlich auch recht, aber das ist schon ganz bold mit einem O. Und dadurch haben wir uns auch so ein bisschen die Option offen gelassen zu sagen, naja, wer weiß, ich glaube es zwar nicht, aber falls wir doch mal mit der Marke über das Thema Glatze hinausgehen wollen, irgendwie auch immer noch einen Weg, wo man sagen kann, bold ist halt vieles. Und dann könnte man theoretisch auch mal Produkte machen, die nicht Glatze sind. Ist überhaupt nicht der Plan, aber wir schränken uns nicht von vornherein ein.
Ja, ja. Und ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich gar nicht vorbereitet habe, die mir aber unter den Fingernägeln brennt, die für mich in die Kategorie Captain Obvious, nenne ich die, reinfällt. Und zwar, gab es wirklich keinen, der sich das vorher mal gedacht hat, dass es sinnvoll wäre, da eine Glatzenpflege zu machen?
Also es gab eine Brand, aber die haben nicht Glatzenpflege gemacht, sondern so einen Rasierer, aber aus den USA halt. Also schon weit weg und am deutschen Markt auch nicht wirklich etabliert. Jetzt mittlerweile, also letztes Jahr hat Gillette also relativ groß, auch mit viel Werbebudget, eine Glatzenlinie, also mit Rasierer und allem und auch Pflegeprodukten, haben die aber nach einem halben Jahr wieder eingestellt, also die gibt's nicht mehr. Ist natürlich, macht uns auch sehr confident. Mittlerweile, klar, gibt's schon irgendwie mehr Brands auch in dem Bereich, ne? Also die halt auch sehen irgendwie, okay, da ist Potenzial und da auch was machen. Aber so im deutschsprachigen Raum muss man sagen, ist jetzt niemand da, wo ich jetzt nachts nicht schlafen kann. Also das ist schon Gott sei Dank. Finde ich jetzt nicht so. Und auch da am Ende des Tages habe ich mir am Anfang auch mehr Gedanken drüber gemacht. Aber mittlerweile bin ich auch da so, dass ich sage, ich kann es eh nicht ändern. Also der Kuchen ist auch immer was Gutes und der Kuchen wird größer. Und wenn wir nicht die Einzigen sind, die Mark Zuckerberg ein Vermögen in den Hintern pusten, dann soll es jemand anders auch noch ein bisschen, dann können wir uns ja die Kosten teilen und diese Karte irgendwie beleben. Und von daher glaube ich da mittlerweile auch, fände ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand auf den Markt käme, der das auch gut macht. Ich glaube, das kann der Kategorie nur gewinnen und am Ende des Tages, ne, können wir nur gute Produkte machen und irgendwie immer ein offenes Ohr und auch eine gewisse Demut und Respekt davor haben. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wenn auch neue am Markt kommen, wir beobachten die schon sehr, sehr stark und checken das schon ab. Und dann kriegst du aber schon relativ schnell ein Gefühl von wegen, okay, kannst du vom Radar nehmen oder sollte man schon weiter beobachten, die machen schon einen guten Job. Aber da auch eine gewisse Demut immer und da nicht arrogant werden und so, das hat auch vielen das Genick gebrochen. Das predige ich dem Team auch immer, schon auch jeden Neuling ernst nehmen. Am Anfang hat uns auch keiner ernst genommen und mittlerweile sind wir größer als die alle. Ja. Also das, und am Anfang haben die uns alle ausgelacht. Auf den ersten Barbermessen oder so, da habe ich gedacht, was sind das denn für Spinner? Und heute machen wir mehr Umsatz als jeder von denen. Ja.
Stark. Ja. Also es ist schon eine krasse Story, auch wenn man sich den zeitlichen Horizont mal anschaut, in dem ihr das geschafft habt. Ist auf jeden Fall schon richtig stark. Lass uns nochmal zum Anfang gehen, Dennis. Wovor hattest du vielleicht bei der Gründung, als du dich entschieden hast, ey, lass daraus ein Business machen, wo hattest du da am meisten Angst vor?
Wovor hatte ich am meisten Angst? Ich glaube einfach zu scheitern, ne? Also muss ich schon sagen. Also ich bin schon sehr ehrgeizig und ich bin echt schlecht darin zu verlieren. Obwohl ich da auch mittlerweile ein anderes Mindset zu habe, wo ich mir denke, wenn es nicht klappt, das ist nicht immer, weil man selber schlecht war oder scheitern ist nicht immer verlieren, ne? Also das will ich auch betonen. Aber am Anfang, glaube ich, war ich da und der Anfang ist jetzt 5 Jahre her. Aber das war, glaube ich, so die größte Angst, ne? Dass wenn du so rausgehst und auch vielleicht auch vorher schon erfolgreich warst in Sachen, die du gemacht hast, ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da, ne? Also Familie, Freunde, du machst dann da die Welle und du hast vielleicht 300 Follower auf Insta, aber actest da schon wie so ein Star und jeder denkt sich so, Bro, du hast 100 Follower, was geht bei dir? Und das, klar, da hast du schon die Gedanken, dass du denkst, boah, was könnten die alle denken und wenn das jetzt echt nichts wird und ich hinterher wieder einen Job annehmen muss, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich glaube, da hätte ich schon Scham einfach auch irgendwie gehabt. Und ich glaube, das war das Thema immer, dass ich mir immer wieder gesagt habe, oder immer wieder, wenn ich so kurze Momente hatte, dass ich mir immer wieder gesagt habe, ey, guck mal, wie groß dieser Markt ist. Schau mal, also dieses, es hat einen totalen Need und wir lösen wirklich ein Problem und wir haben wirklich tolle Produkte. Und auch wenn es am Anfang wenig Kunden waren, die uns ein Review geschrieben haben, aber 8 von 10 haben halt geschrieben, dass es geil ist. Und da habe ich halt, okay, ne, es braucht einfach auch Zeit, weil das ist so, wenn es so eine Kategorie nicht gibt, du musst ja schon null educaten. Du musst ja wirklich, du gehst ja zu dem Harald, der 50 ist und sagst dem, ey, du hast immer 30 Jahre Nivea benutzt, ist auch nicht schlimm, du lebst ja noch, aber es gibt da halt was Besseres, ne? Und am Anfang schreibt ja jeder unter den Videos so eine Scheiße, braucht kein Mensch. Mhm. Und das macht was mit einem. Und trotzdem habe ich immer versucht zu sagen, so, na, ich glaube da dran, ich weiß nicht, wann so mal so ein Durchbruch kommt und so. Und ich glaube, das war das Ding, wir waren immer fleißig, haben immer irgendwie gemacht und nie irgendwie aufgegeben. Und auch wenn mal eine Messe blöd lief und wir haben am Anfang auch mal irgendwie ein paar tausend Euro versenkt, einfach zu sagen, so, hey, das ist jetzt nicht der Maßstab und weitermachen. Aber ich hatte schon Angst davor, dass ich irgendwann zum Notar laufen muss und sage, hey, die GmbH kannst du übrigens abmelden und dann bin ich wieder angestellt. Ich glaube, das war meine größte Angst, ehrlicherweise.
Hm. Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, weil du am Anfang gesagt hast, du bist ein Fan davon, das rauszuposaunen, in die Welt zu hauen und dich, genau, dich da selber so unter Druck zu setzen. War es denn auch vom Finanziellen her, war es ja auch schon so eine GmbH zu gründen, ist ja auch, wie du schon gesagt hast, auch ein gewisses finanzielles Vorhaben, was man ja auch erstmal stemmen muss. Hat dich das denn auch unter Druck gesetzt? Also, dass du finanziell so reingegangen bist oder hast du das eher lockerer gesehen? Also, hat dich das weniger gestresst als jetzt, was sagen andere und einfach deine selbst Wahrnehmung ist es nicht, aber weißt du, ich meine, das, also.
Ja, ist jetzt so ein bisschen weird flex, aber ich habe ja vorher relativ gutes Geld verdient über viele Jahre, von daher hatte ich da jetzt nicht den Druck. Also ich hatte jetzt schon genug, dass ich sage, ich kann irgendwie 3-4 Jahre, wenn nichts reinkommt, dann passt das schon noch. Also deswegen wusste ich schon, ich habe da schon eine gewisse Zeit. Das ist dann, darf sich nur nicht stressen lassen, dass irgendwie da dein Erspartes wird dann halt natürlich irgendwie ein bisschen weniger, aber ich hatte jetzt nicht zum Glück, und das war sehr privilegiert, und dass ich jetzt nicht diesen Druck hatte zu sagen, boah, ich weiß ab Monat 3 nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen sollte. Also das hat mir schon auch eine gewisse Ruhe gegeben, und auch diejenigen, die zuhören, es gibt da auch gewisse Lücken staatlicher Seite, die man nutzen kann. Also das Thema habe ich auch durchgespielt. Also wenn da jemand Fragen hat, wie man auch ohne Erspartes 2 Jahre gut durchkommt und nachts super schlafen kann, dann kann ich auch da super Tipps geben, da das funktioniert. Aber ist legal. Ansonsten war es wirklich eher dieses auf der psychologischen Ebene mehr, ne? Also dieses Geld, da denkt man immer noch, na, okay, hast halt viel gelernt und irgendwie Unternehmertum ohne Risiko. Das ist so, ich hatte am Anfang Mitgründer, zum Beispiel, der ist heute nicht mehr irgendwie mein Mitgründer. Das war zum Beispiel zwischen uns ein Riesenthema, weil da die Erwartungshaltung da ist, okay, irgendwie will man Unternehmer sein und Startup machen, aber irgendwie willst du nicht verzichten und du willst deinen Lebensstandard von davor halten. Und da kommst du ja an so einen Punkt, wo du sagst, naja, alles geht halt nicht. Also irgendwo und genauso viel Freizeit haben und Urlaub machen, und also gerade in den ersten Jahren ist das halt schwierig, und das war dann auch zwischen uns immer ein Punkt, wo wir einfach auch gesagt haben, hey, das ist, entscheide dich bitte, ne? Weil wollen wir schon beide committen, und das heißt halt vielleicht mal über 3-4 Jahre auch verzichten. Und wenn wir dann Gas geben, geilen Job machen, dann verdienen wir vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwann viel mehr Geld, als was in unseren bisherigen Jobs getan haben, aber das müssen wir uns ja erstmal verdienen, und davon sind wir ganz weit von entfernt. Und Startup gründen und irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro netto im Monat direkt haben, das ist, außer du hast irgendwie VC-Money oder, ne, also hast es nicht gebootstrapped, das ist ein anderes Thema, wir haben es ja komplett selbst aufgebaut, dann ist ja auch eine Option, aber wenn du wirklich startest und du, ne, also gehen wir jetzt nicht vom Glücksfall aus, sondern von der Normalität, dann sind halt die ersten 3-4 Jahre, musst du irgendwie gucken, wie du deinen Lebensunterhalt da coverst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Lass uns vielleicht da bei dem Punkt nochmal beim Thema Geld nochmal vielleicht gerade bleiben. Ab wann war das bei euch denn so, dass sich auch bei dir abgezeichnet hat, okay, das trägt sich von selbst jetzt langsam? War das schon im ersten Jahr oder wann kam das?
Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil ich habe relativ schnell jemanden eingestellt und habe halt gesagt, okay, statt mir das Gehalt auszuzahlen, investiere ich's. Also deswegen kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Aber wir hatten im ersten Jahr schon jemanden Teilzeit angestellt und irgendwie zwei Aushilfen. Und das hätte theoretisch auch mein Gehalt sein können, ne? Deswegen war so die Frage, wie betrachtet man es? Aber es war, also wir haben, kann ich ja ganz transparent sagen, also wir haben 2021 war ein Rumpfgeschäftsjahr, also wir sind dann irgendwie im Juli oder so haben wir die ersten Produkte verkauft und im ersten Jahr, keine Ahnung, 30.000 Euro Umsatz oder so, ne? Im zweiten Jahr, 2022, haben wir gemacht knapp 200.000 Euro Umsatz, ne? Das ist im E-Commerce, wenn du Wareneinsatz, Logistik, und jetzt noch nicht mal, aber keine großen Adspends gehabt, sondern das war schon recht organischer Umsatz. Aber das ist auch nicht so, dass da jetzt viel hängen bleibt, ne? Letztlich kannst du so sagen, irgendwie, je nachdem, wie du Adspendest, sag ich mal, als E-Commerce-Unternehmen brauchst du eigentlich schon so, würde sagen, 50k Monatsumsatz oder so, ohne großen Adspend, die brauchst du schon mindestens, sag ich mal, um ein kleines Gehalt zu zahlen, ne? So von der Richtung. Also man sagt auch in der Regel so, in der E-Commerce-Skalierung ungefähr ein FTE ungefähr 500k Jahresumsatz. Also wenn du eine 500.000 pro Kopf erwirtschaftest, dann ist es so eine Faustformel, wo man sagt, damit fährst du und da kommst du ja ungefähr dahin. Aber also richtig, ich glaube, mein erstes Gehalt habe ich mir irgendwie erst Mitte 24 oder so ausgezahlt und das war auch nicht viel und ich zahle mir heute auch kein Vermögen aus. Also das ist, da bin ich eher vom Typ her so, dass ich sage, es ist ein Privileg, dass ich mit dem, was ich mir da auszahle, dass ich davon alles bezahlen kann und meinen Urlaub fahren kann und dass ich das machen darf, ne? Und diese Freiheit genieße und alles, was möglich ist, investiere ich in Wachstum und ziehe mir nur das raus, was ich zum Leben brauche.
Ja, sehr schön, dass du da auch immer wieder so das Geld halt reinvestierst. Also sei es jetzt in Weiterbildung, in das Unternehmen selber oder halt auch in neue Angestellte oder wie du schon gesagt hast, dann auch frühzeitig irgendwie schon in Teilzeitkräfte, die dich da auch unterstützt haben.
Aber es ist eine Philosophiefrage, ne? Wenn du natürlich irgendwie sagst, hängt natürlich auch stark davon ab, was du für einen Anspruch hast, also wo du sagst, was für eine Art von Firma will ich da bauen. Wenn du sagst, hey, das ist total okay, wenn ich will auch, habe auch gar keinen Bock auf irgendwie Team und ich will auch nicht so groß werden, weil das stresst mich und so. Wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich will hier meine 200, 300, 400k im Jahr machen und Online-Shop haben und vielleicht eine Aushilfe, die Pakete packt und ich ein Gehalt, dann ist es auch okay. Nur wenn du halt, wenn du dich davon nicht löst und auch immer wieder sagst, ich mach bei mir vielleicht den Abstrich und investiere, gerade gebootstrapped, wenn du kein Working Capital hast, weiter zu investieren, sondern dass dir es immer wieder auszahlst, von welchem Geld willst du halt die nächsten, sag mal, vielleicht die erste Agentur reinholen, die dich, sag ich mal, bei einem Thema aufs nächste Level bringt. Oder bei Meta zu sagen, ja, was passiert denn, wenn wir nicht 5.000 im Monat spenden, sondern 20, ne? Das muss ja auch irgendwo herkommen. Und das ist bei vielen, die halt so auf klein bleiben wollen, die kommen dann halt häufig nicht weiter, weil das Mindset da so ein bisschen fehlt, auch zu sagen, selber kurzfristig den Rückschritt zu machen, um dann aber bei anderen Themen vorwärts zu kommen. Und da gibt dir natürlich auch keiner die Sicherheit, dass das Geld immer gut investiert ist. Also wir haben auch hunderte, tausend Euro verballert, ne, für Scheiße, ne, und in irgendwelche Agenturen, die kacke waren am Ende des Tages, ne. Das ist uns, hat ja nicht alles geklappt, ne.
Ja, also auf jeden Fall. Man merkt ja aber schon an, dass du schon so einen gewissen Drive ja auch hast und sehr motiviert bist, auch mit dem, was du machst. War denn jetzt in der Zeit nach der Gründung, hast du da jetzt auch mal Phasen gehabt, wo du halt mal nicht so motiviert warst, wo du halt auch mal so Phasen hattest, wo du sagst so, boah, irgendwie kein Bock mehr auf Glatzenpflege. Gab es da irgendwas, was dich vielleicht jetzt so Phasen irgendwie getragen hat oder wieder motiviert hat? Oder war das durchgehend, also gar kein Thema bei dir?
Nee, also jetzt gar nicht, dass ich auf das Thema keine Lust habe, sondern ich muss halt sagen, das Problem ist ja bei vielen Menschen und bei mir ist das auch. Ich hatte 2019 mal einen schlimmen Burnout, also das war noch vor Better Be Bold. Und habe das dann auch irgendwie aufgearbeitet und habe aber schon verstanden, dass ich in meinem Leben ganz häufig an dem Punkt war, dass ich habe halt unheimlich schlechten Ausknopf. Also ich muss halt total aufpassen, dass ich halt nicht ausbrenne, weil ich bin dann so begeisterungsfähig und ich mache das dann so gerne und ich kann ganz schlecht chillen. Also das ist jetzt keine Stärke von mir und da bin ich kein Vorbild für irgendwen. und jetzt durch unsere Kinder, 4 und 2, muss ich echt sagen, die sind so eine, also dadurch habe ich so einen anderen Blick auf die Welt, weil ich einfach sagen kann, hey, die wollen halt ihren Papa an einem Sonntag und dann schaffe ich das auch mal. Aber so vor den Kindern war das für mich echt schwierig. Und das ist eher der Punkt gewesen, dass ich schon ein paar Mal auch einfach an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich verliere Antrieb und auch erstmal verstehen musste, dass es nicht daran liegt, dass ich irgendwie Better Be Bold doof finde oder mir das Thema keinen Spaß macht, sondern dass ich einfach, du kannst nicht die ganze Zeit im roten Drehzahlbereich fahren, dauerhaft. Mhm. Auch wenn du, sag ich mal, irgendwie belastbar bist oder so, aber irgendwo ist immer mal ein Punkt. Und da war ich schon ein paar Mal, ja, und bin ich auch immer wieder, und das ist auch ein Thema, was mich, glaube ich, mein Leben lang wahrscheinlich immer begleiten wird, dass ich das ganz schlecht kann und immer wieder an die Grenze komme und spüren muss und dann sagen muss, okay, jetzt erst einmal 2 Wochen mal wieder ein bisschen Gang runter oder machst den Urlaub nicht immer dann kurz vor Ultimo, sondern dann, wenn es sich auch noch gut anfühlt und so. Und das ist bei mir schon ein Thema, das begleitet mich schon mein ganzes Leben und das ist schon auch nicht einfach.
Ja, also noch kurz dazu, wichtiges Thema auf jeden Fall und zu merken, wenn man sich so einem Burnout oder so nähert, also hoffentlich merkt man das selber, dass man dann auch ein bisschen auf die Bremse tritt. Das haben bisher sehr viele Gäste bei uns im Podcast geschildert, dass eigentlich die meisten, ich würde mal sagen, an die 80-90% hatten irgendwie schon einen Burnout. Also deswegen immer passt auf euch auf, auch wenn man Gas gibt. Noch eine Frage von mir, Dennis. Wir nehmen das ja immer so wahr und Andi und ich waren ja auch an dem Punkt, dass man irgendwie viele Ideen hat, aber oftmals nicht ins Umsetzen kommt. Was würdest du den Leuten raten?
Gegenfrage, warum kommt ihr nicht ins Umsetzen?
Ja gut, so war es bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel, dass ich wirklich sehr große Angst hatte, was mein Umfeld sagt, auch familiär bedingt, dass da gesagt wird, nee, du machst jetzt was Vernünftiges, also und ist ja auch immer typabhängig, ne? Manche ignorieren das, scheiß drauf, mache ich trotzdem. Ich bin auch eher die introvertierte Person, die dann sagt, ja, okay, Familie sagt, nee, mache ich nicht. Ja. Um ein Beispiel jetzt zu nennen, gibt's da was du den Leuten irgendwie mit auf den Weg geben kannst?
Ja, ich glaube, in dem, was du gesagt hast, steckt halt einfach so viel Wahres und so viel Wertvolles auch, weil ich finde, ich glaube, die erste Erkenntnis, was jetzt nichts bringen würde, ist zu sagen, ja, ladet euch alle Asana runter und also so, das ist ja zu oberflächlich, sondern das Thema, wenn man ja selber für sich merkt, irgendwie, ich habe eine Idee und die ist auch irgendwie cool, rauszufinden, was hemmt dich, ne? Also sich genau diese Fragen zu stellen, ist es, liegt vielleicht das Zweifel in der Idee, also sagst du vielleicht am Ende doch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie bedruckte Schals jetzt das Ding sind oder was auch immer, also liegt es wirklich an der Idee, am Produkt, wo du sagst, ah, ich glaube, so geil, wie ich denke, ist es vielleicht doch nicht, weil doch starker Wettbewerb, oder ist es halt das Umfeld, oder ist es, sind es irgendwelche anderen Sorgen oder so? Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg, ne? Also genau da eigentlich anzusetzen und jetzt nicht blind loszulaufen, das würde ich keinem empfehlen, das ist doof, sondern eher zu gucken, weiß nicht, habe ich vielleicht im Umfeld jemanden oder meinetwegen auch LinkedIn, also würdest Jonas, du mich jetzt anschreiben und wir kennen uns nicht und du würdest da total authentisch auf mich zukommen, gebe ich dir meine Hand drauf, wenn du oder jemand wie du sagt, hey, hättest du mal 15 Minuten für einen Call, ich würde gerne mal ein Sparring, jederzeit, ne? Also, da kenne ich auch 1000 andere Gründer, die wahrscheinlich einfach die gleichen Themen durchlaufen haben und auch vielleicht auch geschafft haben, die jederzeit sagen, hey, ich kann diesen Punkt ja total fühlen. Und vielleicht sind es manchmal so 2, 3 Impulse, wo du einfach sagst so, hey, stimmt, da ist was dran, das lasse ich mal sacken und ich gehe da mal in mich oder so. Aber ich glaube, was nichts bringt, ist so irgendwelche 5 a.m. Motivationssprüche. Das funktioniert dann vielleicht 2 Wochen lang, aber das ist ja muss ja dauerhaft irgendwas in dir passieren, dass du sagst, hey, ich committe mich jetzt und sag zumindest, komm, ein Jahr lang mache ich das jetzt mal oder so. Und deswegen ist das Thema bei sich selbst anzusetzen gut. Nur dann aber, glaube ich, auch irgendwie sich im Netzwerk jemanden zu suchen, wo man sagt, ich hole mir mal anderen Input als nur den meiner Familie, weil auch ich jetzt beispielsweise, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ne? Also ich bin der einzige Mensch in meiner Familie, der ein Abitur hat oder studiert hat. Also ich bin ein richtiger Alien einfach. Ich liebe meine Eltern, aber die verstehen nicht das, was ich mache. Also die die haben keine Idee. Also die haben auch als in der Müsli-Zeit keine Idee von dem, was ich mache. Die haben nur gesehen, oh, der Junge verdient ja ganz gut Kohle, die Karre wird alle 3 Jahre größer. Also ich formuliere das mal so platt. Und irgendwie ist er ein hohes Tier. Ne? Also so das war die Wahrnehmung meiner Eltern. Und wenn die das, und meine Eltern, ne, keine Unternehmer, keine Akademiker, also die verstehen das auch nicht. Und wenn ich da gesagt hätte, ich will mich selbstständig machen mit Glatzenpflege, hätten meine Eltern auch gesagt, Junge, mal was Vernünftiges. Und deswegen ist es manchmal so, gern man das Umfeld auch hat, aber und das, deswegen betone ich das so, weil das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber sich wirklich ein Umfeld für die Art von Sparring zu suchen, die mindsetmäßig dir helfen kann. Und das sind, häufig sind es halt nicht die Schulfreunde und häufig ist es auch nicht die Mama. Die will nur dein Bestes, aber die versteht es halt nicht vielleicht, ne? Also das wäre so mein Rat, ja.
Ja, wichtiger Punkt, den du da genannt hast, mit dem Netzwerk und Umfeld, das man sich schafft. Und vielleicht noch zu dem einen Punkt, wenn man jetzt, also du bist ja auch sehr all-in gegangen mit GmbH-Gründen, falls jemand da jetzt am Start steht, der auch vielleicht, ja, ich sag mal, ein sehr kostenintensives Produkt oder Dienstleistung, wie auch immer, damit an den Start gehen möchte. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das irgendwie versuchen, so schmal wie möglich erstmal aufzubauen und erstmal zu testen vielleicht oder erstmal vielleicht sogar zu fragen, in die Zielgruppe zu gehen und zu fragen, ey, das möchte ich anbieten, das ist mein Produkt, würdet ihr das kaufen und wenn ja, für wie viel, was würdet ihr dafür bezahlen?
Ja.
Das ist mir auch noch gerade dazu eingefallen.
Ja, sonst vielleicht Denkfehler GmbH, also auch kurz mal so ein, also du kannst ja das Geld, also A, du musst nicht die 25.000 einsetzen, sondern nur 12.500, wissen viele nicht. Punkt B ist, du kannst das Geld muss ja nicht auf dem Konto liegen und darf nicht berührt werden, sondern du kannst ja ab Tag 1 das Geld komplett nehmen. Und jetzt mal realistisch, wenn du jetzt irgendwas mit Produkten machst, nehmen wir mal, oder auch Dienstleist, also je nachdem, wenn du eh für das Business in irgendeiner Form Geld in die Hand nehmen musst, ob das am Ende aus der Stammeinlage nimmst und sagst, ich arbeite mit denen, weil ich sag mal, welches Business startest du, wo du nicht, ja, ich meine, 10.000 ist jetzt nicht viel und wenn es nur die Warenfinanzierung ist und selbst wenn du sagst, ich mache nur 500 Stück auf Alibaba, da bist du ja auch irgendwie 3, 4, 5.000, je nach, kommt das Produkt.
Ja.
Also du hast ja relativ schnell von diesen 12.500 mal mindestens mal die Hälfte oder so, die ist ja schneller ausgegeben, als du gucken kannst. Und du kannst ja sogar den Notar aus der Stammeinlage bezahlen. Deswegen, manchmal ist dieses Thema GmbH fühlt sich immer so riesig an, aber am Ende, egal welche Rechtsform du jetzt wählst, irgendwie ein paar tausend Euro musst du dann meistens, egal was du machst, irgendwie in die Hand nehmen. Und ob du es dann am Ende aus einer Stammeinlage machst oder irgendwie von deinem privaten Konto oder so. Also das nur zur Einordnung. Ne?
Genau, ja, auf jeden Fall. Wir hatten nur gerade zum Finanziellen, wir hatten jetzt letztens den Sascha zu Gast von Geometry oder Andi, was? Der halt zu Anfang auch sehr krass mit dem Wareneinsatz reingegangen ist, weil das halt sehr hochwertige Möbel sind, die er produziert. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, es waren mehrere 10.000 Euro, die er da direkt investiert hat, ohne genau zu wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert, aber er hat dran geglaubt. Genau, halt da den Gedanken hatte ich halt, dass man halt auch hingehen kann, Zielgruppe fragen und vielleicht auch gewisse Art und Weise testen kann mit einem Prototypen, der vielleicht erstmal nicht so teuer ist, um dann so ein gewisses Feedback auch von der Zielgruppe zu bekommen.
Ja, genau, das ist das, ne, das kann man immer machen. Und das ist ja im Prinzip, was du ja beschreibst, ist ja eigentlich die Grundidee von Crowdfunding eigentlich, ne? Also wenn man sagt, du machst ja eigentlich genau das, irgendwie du visualisierst deine Idee, bringst das auf eine Plattform und sagst, hey, Produkt gibt's noch nicht, aber wenn du es kaufst, könntest du es vielleicht geben. Also das ist ja im Endeffekt ein Weg, den man macht, auch wenn Crowdfunding, ich glaube, ein bisschen ausgelutscht ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich kenne jetzt zumindest nicht so viele Kampagnen aus der jüngsten Vergangenheit, die da jetzt total durch die Decke gegangen sind, aber bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Aber klar, führen irgendwie viele, viele Wege nach Rom. Was ich nur nicht machen würde, ist, glaube ich, wenn man wirklich eine Idee hat, die meinetwegen ein bisschen kostenintensiver ist, würde ich nicht sagen, ja, es wäre jetzt einfacher, Life-Coach zu werden, weil, also ich glaube schon daran, dass man schon das machen sollte, wo das Herz für schlägt und wo man sagt, so, boah, wenn ich daran denke, habe ich Bock zu recherchieren, ich habe Bock, in meine E-Mail zu gucken und nicht dann diese Vernunftsentscheidung zu machen, dass man sagt, ja, ich kann ja irgendwie Coach werden, da brauche ich nur einen Laptop für und so. weil das ist dann, ja, es ist sicherlich irgendwie die vernünftigere Variante. Ich würde da wirklich auch aufs Gefühl hören und sagen, wofür brenne ich und wo habe ich auch echt Bock drauf, ne? Und Wege, irgendwie dieses Kapital zu stemmen, gibt's viele. Und da würde ich schon eher gucken, dass man dann das ist wie immer mit so Kompromiss kaufen. Ne? Du willst ein Auto haben und hast so ein Kompromissauto, wo du denkst, ah, das ist ja auch okay und fährt noch A noch B, aber wenn du sitzt da drin, denkst du, also irgendwie, hätte ich mal 2000 Euro mehr in die Hand genommen, hätte ich jetzt geiler gefunden. Oder gibt's ja immer diese schlechten Kompromisse halt, ne?
Mhm. Ja. Ich finde es total erfrischend, wie du über so Themen sprichst wie GmbH-Gründung und das holt mich gerade total ab, weil ich glaube, dass das ja auch viele Bedenken sind, die da draußen vorliegen. Wie du hast schon angesprochen, viele wissen nicht, GmbH-Gründung heißt nicht gleich 25k hinterlegen, sondern vielleicht nur 12,5 und dass man die auch reinvestieren kann und Co. Ich glaube, dazu könnte man einen eigenen Podcast machen, um über die bürokratischen Dinge da zu sprechen. Das würde jetzt zu weit gehen. Aber finde ich total schön, dass du da mit so einer lockeren Perspektive rangehst, weil meine Erfahrung ist, und das war auch etwas, wovor ich immer Angst hatte, ist immer dieses Damoklesschwert der Bürokratie in Deutschland.
Ja.
Und da muss man natürlich immer abwägen zwischen den Ängsten und dem, was man vielleicht auch sich als Zielvorstellung nimmt. Und da finde ich gerade sehr, sehr schön, wie du damit umgehst. Und speaking of, zu meiner Frage kommend, wie würdest du beschreiben, hat sich dein Leben jetzt eigentlich verändert seit der Gründung von Better Be Bold?
Also Wahnsinn. Also es ist schon so, ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich so Momente habe, wo ich manchmal so reflektiere und mir so denke, Mensch, ich habe irgendwie, weil ich war letzte Woche am Donnerstag in Mannheim, also ich bin Teil des Inner Circles, das ist so eine E-Commerce-Gruppe von Johannes Knox und da sind so coole, wirklich krasse E-Commerce-Gründer von irgendwie den Pammis-Gründern, die irgendwie, weiß ich, 200 Millionen Umsatz machen und Co. Und das, da habe ich ganz oft so einfach so Momente, wo ich mir denke, ja, ist schon einfach irre, ob das jetzt solche Leute sind oder auch andere Leute, wo ich mir denke, welche Türen diese Brand und das Thema Unternehmer sein zu dürfen mir geöffnet hat, was für Menschen ich kennenlernen durfte, die ich, also ne, euch, also mal, wenn ich nicht gegründet hätte, hätte ich euch auch nicht kennengelernt heute. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele Menschen, die ich auch heute zu meinen Freunden zählen würde, wo ich manchmal, wenn wir uns treffen, auch gar nicht weiß, ist das jetzt hier gerade privat oder Business oder so. Ich kann das jetzt in keine Kategorie schieben, aber wo ich mir jedes Mal denke, das ist irgendwie Wahnsinn und wie viele, also auch meine Sicht auf die Welt einfach so eine völlig andere ist als noch vor 5 Jahren. Also wie krass ich mich als Mensch auch verändert habe und einfach viel größer denke, weiter denke, irgendwie viel weniger Lösung, also problemorientiert. Also so, wenn du das halt die ganze Zeit so durchläufst irgendwie und ich habe nie diesen Moment, wo ich mir denke, das lässt sich nicht lösen, sondern egal, was ich in dieser Welt sehe, ob das im Privaten ist, irgendwas geht am Haus kaputt oder so, ich denke mir, es gibt für alles irgendwie eine Lösung und am Ende wird alles gut. Und das hat mich schon als Mensch total, total verändert. Aber auf der anderen Seite macht Unternehmer sein, das merke ich halt auch, ich war früher viel geduldiger, ne? Also wenn zum Beispiel, ich kann ganz schlecht so, wenn Leute nicht auf den Punkt kommen, wenn die so, ich laber ja so viel hier jetzt gerade, aber wenn Leute so auf den Punkt kommen und nicht in 2 Sätzen ihr so Problem schildern können. Früher, ich war eine viel bessere Führungskraft, glaube ich, weil ich hatte viel mehr Geduld, auch zu sagen, ja komm hier und erklär nochmal und so. Das sind da auch so Dinge, wo du dann halt merkst, wenn du so einen Zeitplan auch teilweise hast und so ein Speed drauf und so, wie man dann auch irgendwie merkt, so boah, muss auf der Reise auch echt ein bisschen immer wieder schauen, dass man so auch die Empathie manchmal nicht verliert und so. Ne, das sind auch so Themen, die mich immer wieder, die ich immer wieder habe, wo ich mir denke, es geht nicht immer nur um Funktionieren und so. Ne, also das sind so auch so die Kehrtwende manchmal. Also es ist in alle Richtungen irgendwie total, hat mich total verändert und mein Leben und mein Alltag und ich kenne nicht mehr, ich trenne nicht mehr zwischen Freizeit und Beruf und ich fahre im Urlaub in eine Müller-Filiale auf Palma, wenn wir irgendwie auf Mallorca sind und mache einen Store-Check, weil unsere Produkte halt da verkauft werden und ich, keine Ahnung, ob das ist das jetzt Urlaub, ist das jetzt Business, so dieses, ich denke da auch überhaupt nicht drüber nach, es ist einfach alles so fließend und oder weiß nicht, treffe mich da irgendwie mit Geschäftspartnern, wir haben eine gute Zeit und es fühlt sich einfach an, wie mit Freunden zu sein oder so. Also es sind, ist schon ganz, ganz anderes Leben als vor 5 Jahren noch. Ja, habe ich vielleicht viel mehr Angestellter, glaube ich, vom Kopf her. Ja.
Ja, cool. Schön, das so zu hören. Grenzen verschwimmen. Ich glaube, das war auch etwas, was wir vorher schon von anderen gehört haben. Und das ist ja absolut nicht negativ gemeint, sondern ich denke, das kann man total positiv meinen. Ja, weil es einfach auch das Mindset öffnet gegenüber dem, was gerade passiert und man nicht in Kategorien denkt, ne?
Aber das ist genau dieses Thema und da greift auch dieses Burnout-Thema, finde ich, total gut, weil auch da mit diesen Grenzen überschwimmen, ich glaube, auch da ist die Frage, fühlt es sich gut an? Also wenn du jetzt, du bist im Urlaub und du gehst da in diese Filiale und guckst, fühlt sich das an so geil? Ich habe so eine Vorfreude und so eine positive Thematik oder denkst du dir so, ah, jetzt bin ich gerade irgendwie hier und jetzt müsste ich das ja mal machen, weil ich muss jetzt eine Story drehen und das zeigen und belastet dich das, weil du dir so denkst, ich würde lieber gerne am Pool gehen. Also ich glaube, total wichtig ist, jeder Mensch ist ja auch nicht gleich, auf dieses eigene Gefühl zu hören und sagen, fühlt sich das jetzt für mich richtig und gut an? Oder irgendwie habe ich das Gefühl, man verlangt das von mir oder so. Und ich glaube, das ist auch nicht immer gleich. Das ist mal ist es so, ja, und ich habe auch mal Phasen, wo ich irgendwie mir die Kappe ins Gesicht ziehe, wenn ich durch eine Stadt gehe, weil ich denke, ich habe jetzt keinen Bock, dass mich jetzt wieder irgendwie Leute wegen TikTok-Videos. Also an manchen Tagen mag ich das und an manchen Tagen habe ich auch keinen Bock da drauf oder so. Ne? Das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Aber auch da muss man total, finde ich, aufs Gefühl hören. Und das kann auch je nach Lebensphase unterschiedlich sein. Ne?
Ja. Ich habe noch eine Frage, die jetzt so ein bisschen wieder in so ein anderes Thema lenkt, aber ich finde, oder ich hoffe, dass auch viele Hörerinnen da draußen das interessiert. Denn ich habe in meiner Intro ja auch gesagt, dass du 2024 in der Höhle der Löwen warst und ich habe sogar noch ein Bild vor Augen, weil ich glaube sogar, dass ich die Folge gesehen habe. Mir fällt der Name des Moderators nicht ein, aber ich meine, ihr hattet ihn sozusagen auch als Exempel verwendet, weil er auch eine Glatze trägt und ihm, glaube ich, sogar direkt ein Produkt verwendet. Also ist sehr üblich, dass in der Höhle der Löwen ein Produkt da vorgeführt wird und genau, das ist mir jedenfalls hängen geblieben und was mich total interessiert ist, wie war dein Weg in die Höhle?
Also der Moderator heißt Amius Habtu, ich habe gespickt. Glatzenträger. Also ich war ultra nervös, muss ich echt sagen. Also es war diese, also interessiert euch mehr so dieses, das davor gelagerte, bevor es da hinkommt, oder wirklich eher der Tag vor Ort?
Tatsächlich eher, wie hast du es geschafft, da hinzukommen? Und wie ist die Idee entstanden? Also so ein bisschen der Werdegang dazu?
Also eigentlich ganz einfach. Wir haben uns im ersten besagten Rumpfgeschäftsjahr ein Produkt 30.000 Umsatz beworben. Dann haben wir die Antwort schnell eine Absage bekommen, wo es heißt, ist zu nischig und auch zu wenig Umsatz. Und dann hat sich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender ist das? Vox, genau, Vox. Also die Redaktion ein bisschen über ein Jahr später gemeldet und hat gesagt, ja, die haben uns ein bisschen beobachtet und es gibt jetzt auch irgendwie mehr Produkte und Umsatz scheint ja irgendwie auch mehr zu sein, ob wir Lust hätten, nochmal diesen Bogen nochmal auszufüllen mit den aktuellen Daten. Und dann fanden sie es plötzlich doch sehr gut. Also das heißt, im zweiten Step haben die uns dann nochmal angefragt und uns nochmal abzudaten. Und dann war das auch relativ knapp. Also die waren schon im Casting und auch irgendwie fast durch. Und dann sind wir wirklich so zum Ende hin noch reingerutscht und dann geht es ja extrem schnell. Also man muss sagen, Verträge, dann dieses ganze Thema Pitch, da ist ja auch nicht, ist ja alles auswendig gelernt. Also wir wissen ja auch, also ja wirklich jede Handbewegung ist gescriptet, ne? Das heißt, der geschrieben und auswendig gelernt werden, wie so ein Theaterstück. Und da haben wir dann wirklich, das war wirklich so, das ging so Schlag auf Schlag von Zusage, ihr seid dabei, ihr könnt in, weiß nicht, 12 Tagen wirklich vor der Jury pitchen oder vor der Löwen pitchen. Und dann war das wirklich so dieses Vertrag, Bühnenbild, Pitch, Proben und so weiter. Da haben wir wirklich eine Woche lang nichts anderes gemacht. Das war wirklich Fulltime DRDL, also auch die ganzen Due Diligence auf vorbereiten für den Fall, dass es dazu kommt. Die ganzen Daten und Co. Ja, und dann waren wir da und dann im Tag, ich war eigentlich relativ entspannt bis dahin. Und als ich dann wirklich vor dieser Tür stand und ich konnte durch diese Ritzen so durchgucken, dass da die Hose geschissen. Also ich war hinnös und ich glaube, man hat es auch echt gesehen. Ich war so knallrot und wenn ich so die Aufnahmen sehe, das war für mich, ich war noch nie so nervös in meinem Leben. Das war irre. Ne?
Ja. Crazy.
Also ich glaube, wir wären alle sehr nervös gewesen, wenn man vor solchen Investoren steht und da pitchen muss. Habt ihr denn am Ende überhaupt einen Deal mit nach Hause genommen?
Ja, wir haben abgelehnt. Also wir haben ein Angebot bekommen von zwei Löwen sind zusammen aufgestanden und haben ein bisschen getuschelt und haben uns dann was angeboten. Und wir haben dann dankend abgelehnt und gesagt, wir kriegen das alleine auch prima hin.
Okay. Kannst du das vielleicht sagen oder habt ihr im Nachhinein, nach der Ausstrahlung, hat sich das denn auch bei euch dann doch bemerkbar auch gemacht?
Ja, aber nicht so, wie man immer denkt, muss man sagen. Also die Einschaltquoten, also wenn man auch mal so ein bisschen aufs eigene Konsumverhalten von Free TV guckt, klar, das sind, ich sag mal, die Einschaltquoten sind jetzt nicht mehr die, sag ich mal, zu Zeiten von Ankerkraut oder so den oder Little Lunch, die erste Stunde. Also ich glaube, wir hatten eine Einschaltquote von irgendwie 1,2 Millionen, da war noch irgendein so Fußball-Relegationsspiel, also wir hatten wirklich auch Pech. Und dann haben wir es natürlich schon irgendwie gemerkt. Am Abend selber haben wir es gemerkt. Und ich würde sagen, so, dann kommt dann am nächsten Tag noch ein bisschen Berichterstattung, dann werden ein paar Reels geschnitten, dann hast du ein bisschen Presse und Co. dahinter. Und dann ist aber auch nach einer Woche oder ich würde sagen nach 5-6 Tagen bist du auch wieder auf normalem Niveau. Okay. Bei uns waren es, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich würde sagen so eine Viertelmillion oder sowas, also 250.000 Euro haben wir wirklich an dem Abend selber gemacht und den Tagen danach. Und wir waren da vorher irgendwie, weiß es nicht, vielleicht hatten wir so einen Tagesumsatz sonst von 2.000-3.000 oder so, würde ich jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so in der Richtung. Also von daher war das schon ein deutlicher Uplift. Aber klar, dann ist natürlich ein bisschen danach die Frage, was machst du draus? Also auch im Bereich Ads, wie lange bereitest du die Nummer? Wie gut kannst du es ausschlachten? CRM, die Neukunden, die du gewonnen hast, wie kriegst du die auch zum zweiten, zum Drittkauf und so weiter? Was im Handel dann passiert, kann man immer schlecht messen. Deswegen gefühlt war Müller danach ein bisschen besser. Die Abverkäufe wissen, tun wir es nicht, aber irgendeinen Effekt wird es gehabt haben. Ja, und dann kommst du aber trotzdem relativ schnell. Also bei mir war das schon wie so eine Art, also ich würde sagen, der Tag danach war fast wie ein Loch. Also das war so diese Zusage, dann warst du so eine Woche so im Tunnel. Also habe ich jeden Tag irgendwie bis 2 Uhr nachts gearbeitet und auf diesen Tag X hin, wo du dann gepitcht hast. Und dann war es natürlich so, dass dadurch, dass wir abgelehnt haben, hat sich ja unser Leben, also ich bin den nächsten Tag einfach wieder, ich war um 8 Uhr halt. Und dann bin ich da in unsere, wir hatten so eine 6 Quadratmeter Saunahütte, also zu zweit. Und dann habe ich da wieder drin gesessen. Es war einfach Daily Business, ne? Weil mal so keiner, hat ja auch keiner mehr angerufen oder so. Das Thema war einfach durch. Und da hatte ich schon so ein paar Tage, hatte ich richtig ein Loch. Also da, wo ich echt, das war einfach so eine richtige Leere. Und gedacht so, ja, okay, jetzt sitzt du wieder hier irgendwie, ne? Also so kein Investor, mit dem du, also es ist einfach so, es ist halt einfach wieder Day Zero, ne? Das war schon komisch auch, ne? Muss ich schon sagen.
Ja, glaube ich. Vor allen Dingen, also du bist ja wahrscheinlich, oder ihr seid ja mit der Erwartung auch hingegangen, okay, wir kriegen da einen guten Deal vielleicht zustande und, oder, ne?
Nee, wir sind mit, also ganz ehrlich, wir sind mit der Erwartungshaltung nur hingegangen, wir würden gerne ausgestrahlt werden. Das war,
okay.
Also wir wollten da jetzt nicht unbedingt einen Deal machen. Wir wollten ins Fernsehen.
Ja, cool. Ja, ist doch gut, wenn du so offen und ehrlich bist. Wir hätten, glaube ich, noch so viele Fragen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel noch fragen können, wie seid ihr überhaupt in die Läden gekommen, also Müller und Co. Aber da wir das Format kurz halten möchten, auch hier gerne jetzt nochmal an alle ZuhörerInnen und vielleicht auch an dich, denn ist die Frage, also müssen wir nicht jetzt klären, aber ob wir das Format nicht doch mal irgendwann ein bisschen länger machen sollen, weil ich finde es extrem spannend, gerade auch.
Wenn ihr einen Teil 2 machen wollt mit irgendeinem Themenblock oder so, kann man es auch machen. Ich bin da ganz flexibel.
Ja, sehr gerne. Genau, also jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wir hatten eben schon, du bist sehr motiviert, hast deine Downs auch teilweise, hast aber einen sehr starken inneren Drive, gibt's da, und du bist ein Fan von Netzwerken, hast ja gesagt, du bist da bei Snox auch in einer Gruppe von Startups, Unternehmern. Gibt's darüber hinaus noch irgendwas, was dich inspiriert?
Ach, irgendwie so, ja, es hat sich auch irgendwie verändert, ne? Es ist wirklich echt so, dadurch, dass irgendwie das Business und alles, was irgendwie so businesslastig ist, so einen großen Teil vom Leben bei mir ausmacht, muss ich echt sagen, ich mag's auch. Ich habe gestern Dschungelcamp geguckt. Und ich gucke auch Trash-TV. Und ich und mag das auch einfach so richtig hohlen Scheiß zu gucken und einfach auf der Couch zu sitzen und irgendwie kalorienbewusste Chips von Mord zu essen und Trash-TV zu gucken und einfach mal zu chillen. Also das ist so, ich versuche dann zwischendurch auch mal ein Buch zu lesen oder so, aber meistens sind die Sachen, die mich interessieren, dann auch immer so ein bisschen anspruchsvoll. Und deswegen finde ich es wirklich ganz, ganz toll. Auch mal als Sport finde ich ganz wichtig, aber darüber hinaus muss man echt sagen, ich liebe es total auch einfach mal zu chillen.
Ja. Okay, ja. Hatten wir, glaube ich, so als Antwort auch noch nicht. Also Trash. Trash.
Man muss ja, eigentlich müsste ich ja sagen, ich spiele Klavier und B-Proben und so. Aber ne, es ist so, ich mache ganz dämliche Sachen und ich habe das Gefühl, das ist mein Ventil manchmal, einfach so Asi-TV zu gucken, um einfach so von diesem Alltag, wo ich mich den ganzen Tag zusammenreißen muss und immer irgendwie seriös sein muss, da, das ist dann mein Ventil auch manchmal.
Ja, alles gut, also.
Das ist kein Problem, ich, dazu.
Ach, ich kann an der Stelle auch sagen, dass ich, auch Trash-TV schaue, also es ist, nichts, wofür man irgendwie, weiß ich nicht, schämen sollte, alles gut.
Ocean Island geguckt? Alex Jantrum? Geht gar nicht, oder?
Nee, also solche Leute sollten, glaube ich, keine Bühne mehr bekommen.
Dieser Andi ist einer von diesen intellektuellen Typen und Jonas, wir machen mal so einen Gründer-Trash-TV-Abend.
Genau, ich lese abends auf der Couch, ja. Nicht ausschließlich, aber...
Ist auch möglich, ne?
Genau. Dennis, noch eine letzte Frage. Welchen Rat würdest du jetzt vielleicht deinem jüngeren Ich geben oder jemanden, der jetzt gerade an der Startlinie steht?
Nicht so viel drüber nachdenken, was andere denken. Nicht so viel drüber nachdenken oder zu differenzieren, auch zu sagen, wenn es wirklich um Gründen geht, ne? Also nehmen wir mal dieses Thema Gründen einfach mal und schneiden das mal irgendwie raus aus deinem, ne, aus dem sonstigen Leben oder so, ne? Irgendwie zu sagen, hey, ich suche mir für das Thema Gründen, differenziere ich und da lege ich eher Wert auf die Meinung eines anderen Personenkreises. Also das wäre, glaube ich, weil ich glaube, das ist, du hast es auch so schön beschrieben eigentlich, ich glaube, das ist wirklich bei den meisten echt das größte, der größte Blocker, das größte Hemmnis, dass man da zu sehr am engsten Kreis ist, die das auch nicht, meistens nicht verstehen. Und deswegen würde ich entweder wirklich sagen so, hey, give a fuck, so, du machst einfach, oder zu sagen, ich hol mir differenziert Meinungen und muss die anderen auch einfach akzeptieren, weil man einfach sagt, so, ich, das ist so, die meinen es gut, aber die verstehen es auch nicht.
Ja, stark. Finde ich ein super Statement. Gerade zum Schluss sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, Dennis, für deine Insights, für deine Geschichten, die du erzählt hast und an vor allem natürlich die männlichen Hörer da draußen. Wenn ihr zu den 8 von 10 gehört, schaut euch auf jeden Fall Better Be Bold an. Da gibt's eine tolle Produktreihe. Genau, wer das Video sieht, seht jetzt quasi live die Produktvorführung. Und genau, deswegen unbedingt reinschauen. Da gibt's auf jeden Fall coole Produkte für euch. Und wenn euch diese Folge und grundsätzlich der 529-Club-Podcast gefällt, schaut natürlich auch gerne mal bei uns rein. Auch wir haben zum Beispiel coole Hoodies und Platzenpflege passt super zusammen. Was beiseite. Ganz lieben Dank, Dennis. Und vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deinen Input.
Gerne, danke euch.
Das war der 529-Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 529-Club.